Preis dem Herrn. Halleluja. Lamm Gottes auf dem Thron. Du regierst. Du hast alles unter Kontrolle. Herr Jesus, du bist der Herr des Universums. Und ich danke dir, dass du gerade auch heute Abend mitten unter uns bist. Herr, dir ist nichts unmöglich. Sollte dir etwas unmöglich sein? Nein, Herr Jesus, ich vertraue dir von ganzem Herzen. Du berührst Menschen. Du segnest die Menschen, die zu uns kommen, die unsere Predigten hören. Die werden gesegnet. Die werden aufgemöbelt. Die werden aufgebaut. Herr, ich danke dir für dein Wort. Dein Wort ist etwas Kostbares, etwas Köstliches. Halleluja. Danke dir, Herr Jesus. Amen. Preis Gott. Ich habe heute einen schönen Brief bekommen, was heißt eine Mail bekommen aus Norwegen, aus den Bergen, also Stadt Bergen, von den Stadt Bergen. Und da schrieb meine Frau, du hast für mich mal gebetet. Guck mal, wenn ich hier bete, reicht Gottes Arm bis nach Norwegen, bis nach Bergen. Und die Frau ist von zwei Krankheiten geheilt worden. Und dann schrieb sie mir, ich habe noch ein paar Probleme, könntest du für mich auch beten? Und ich weiß, Gott ist allmächtig. Gottes Arm ist nicht so kurz, dass er nicht helfen könnte. Deshalb, Gott hat uns die Anweisung gegeben in der Bibel, was wir tun sollen. Und heute will ich einfach über die Wegweiser sprechen. Wegweiser zum inneren Frieden. Preis dem Herrn. Wenn du eine Not hast, einfach, das möchte ich auch den Leuten jetzt im Internet, die die Predigten hören, einfach sagen, schreib mir dein Anliegen und ich werde für dich beten. Mehr kann ich nicht tun. Ich kann nur beten und der Herr macht das Übrige. Der allmächtige Gott macht das Übrige. Ich habe schon so oft in meinem Leben erlebt, ich als Mensch versage. Ich als Mensch bin unfähig. Ich kann nur ein paar gute Ratschläge geben, das ist alles. Aber Gott kann helfen. Halleluja, Gott kann heilen. So wie diese Frau aus den Bergen. Verstehst du, sie war so glücklich, so happy, eine Geschäftsfrau. Gott hat die Frau berührt. Und das ist nur ein Fall von vielen, vielen Fällen. So, wie heilt Gott, wie wirkt Gott, wie segnet Gott? Also als Wegweiser, also ich möchte ein paar Wegweiser geben, die mich zum inneren Frieden bringen. Ich bin gerne in Hochgebirge gewesen oder Wanderwege von dem Alpverein. Das sind immer so Zeichen auf dem Weg. Entweder ein Dreieck oder ein Punkt oder was weiß ich, wenn du so in Hochgebirge bist und du musst immer dich an die Wegweiser halten. Und ja, an diese Punkte, an dem Wanderweg. Und es ist so wichtig, dass man solche Punkte hat, wo man sich orientieren kann. Und auch der Heilige Geist gibt uns Punkte, wo wir uns orientieren können. Wenn du eine Reise machst, wenn du einen Urlaub planst und so weiter, brauchst du eine gute Vorbereitung. An was muss ich mich halten? An was muss ich mich orientieren? Weißt du, so viele Leute machen gegen ihre eigenen Wege und dann wundern sie sich, wenn sie verlaufen. Aber ich möchte dir Rat geben und einfach sagen, und informiere dich richtig, wie komme ich zum Ziel? Wie erreiche ich das Ziel, wo ich hin möchte? Zuerst musst du wissen natürlich, wo du hin möchtest. Was möchtest du haben heute Abend? Denk drüber nach. Sonst, wenn du nichts dir wünschst, kein Gebetsanliegen hast und keinen Wunsch hast, keinen Traum hast, keine Vision hast, wirst du auch nichts erleben. Aber Gott sei Dank, Gott sagt uns, bitte, so wird es gegeben. Rufe mich an. So wirst du Antwort bekommen. Klopf an, so wird es dir aufgetan werden. Wir müssen also etwas von uns aus tun. Das Anklopfen ist mein Geschäft. Da muss ich nicht große Sprüche klopfen. Ich muss nur einfach sagen, hier bin ich, Herr. Anklopfen, anrufen, die Nummer wählen, was auch immer ist, 110, da kommt die Feuerwehr oder Krankenwagen, was weiß ich. So, wir müssen die himmlische Nummer anwählen. Rufe mich an in der Not, ich will dich erretten. So heißt es in der Bibel einmal. So, wenn du eine Reise machst, dann bereite dich gut vor. Und die Lebensreise, die wir jetzt hier machen, was ich hier verkündige, ist einfach die Reise in die Ewigkeit. Das ist keine gewöhnliche Reise. Hier geht es um Leben und Tod. Hier geht es um meine Zukunft. Was erwartet mich? Ich möchte nicht nur gesund werden oder gesund sein, sondern ich möchte das Ziel erreichen, das Ziel meines Lebens. Und deshalb, ich bin unterwegs. Ich möchte den Mut machen, auch die nächsten Gottesdienste hier zu besuchen, hier im Haus. Wir haben am Sonntag ein gutes Thema jetzt am Morgen. Gott verwandelt dein Leben. Und ich freue mich, dass Gott zum Menschenleben verwandelt. Ich werde nie vergessen, wir haben eine Evangelisation, eine Zeltmission gehabt. Früher natürlich, vor 40, 50 Jahren. Das war noch ein bisschen anders. Und da haben wir vorne Sägespänen gehabt. Also wenn die Leute nach vorne kommen, dass sie nicht im Dreck laufen, sondern wenn es mal regnet und so weiter, da hatten wir Sägespänen vorne. Und da hatten wir einen Gottesdienst, da kommt ein Besoffener, Entschuldigung, ein Betrunkener im Gottesdienst und er stört und die Gemeinde singt, die Gemeinde betet für den Mann und dann kommt er nach vorne und dann frage ich, was willst du? Ja, was passiert hier, was läuft? Da dachte er, er ist im Bierzelt. am Oktoberfest. Aber das war kein Bierzelt, kein Oktoberfest. Und wir beten mit diesem Mann. Ich dachte, dass das Allerbeste ist, man fängt sofort den Mann ab und man betet mit dem Mann. Und wir haben gebetet. Und was passiert? Den Mann haut es um. Plötzlich ein ganzer Haufen von Sägespinnen fliegt durch die Luft. Der ist so von Gott berührt worden. Was ist mit mir passiert? Was ist los? Der schreit, was ist los? Der war betrunken, kam ins Zelt und nüchtern ging er aus dem Zelt raus. Und dieser Bruder, der später ein Bruder geworden in Christus, ist sogar Prediger des Evangeliums geworden. Der hat von Jesus gepredigt. Das ist die Kraft Gottes. Kraft Gottes verwandelt die Menschen. Nicht Worte, nicht Methoden. Kraft Gottes. Und deshalb ein Punkt, was ich jetzt hier als Wegweiser anschneide, ist es die Kraft Gottes. Ist wie der elektrische Strom. Steck deinen Finger in der Steckdose hier. In der richtigen Steckdose, nicht Minus. Es ist im Plus, in der Steckdose, wo Strom ist. Du siehst, was da plötzlich passiert ist. Plötzlich dein Herz fängt an zu vibrieren. Plötzlich spürst du etwas Gewaltiges. Mit mir passiert was. Ich werde nie vergessen, ich bin in Indien. Ich glaube, in Madras war das oder irgendwo da hinten. Also in der Nähe von Chennai. Da sind wir in einem Slum und so eine arme Hütte. Der Mann hat nur noch Blechdose gehabt zum Trinken. Der hat kein Glas gehabt zum Trinken. Der war sehr arm, sehr einfach. Und dann, wir haben gebetet, gesungen, ein Glas Wasser getrunken, einfach uns erfreut an den Geschwister. Und dann geht eine, und wir haben wirklich waren im Heiligen Geist. Und da geht eine Hindu-Frau vorbei, die kam gerade aus dem Hindu-Tempel, hat gleich ihren roten Punkt gehabt. Da lief noch der Saft runter, bis auf die Nase. Und die sagt, was ist da los? Was ist da los? Und wir haben gesagt, da ist nichts Besonderes. Wir beten nur, wir glauben an unseren Gott. Unser Gott ist ein mächtiger Gott und was auch immer, was wir da erzählt haben. Dann sagt, würden Sie auch für mich beten? Und wir haben für die Frau gebetet. Ich habe noch das Foto zu Hause, als ich von Ihnen zurückkam, habe ich euch das Bild gezeigt. Und die Frau betet und die empfängt den Heiligen Geist als eine Hindu-Frau. Empfängt sie den Heiligen Geist, lobt Gott und preist. Und da steht das kleine Mädel, ihre Tochter noch dabei, die kam gerade aus dem Tempel. Mutti, was ist passiert? Nein, nein, es ist alles in Ordnung. Es ist alles in Ordnung. Und die wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dann habe ich dem Bruder gesagt, es erklärt der Frau in ihrer Sprache, wie geht es jetzt weiter? Es nützt nicht nur, erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist, man muss auch weiter im Heiligen Geist leben. Erklär ihr. Und wir brauchen deshalb die Erklärung, wie geht es uns weiter. Und deshalb auch diese Predigten hier, die wir hier im Haus halten und die wir im Internet ausstrahlen und so weiter. Am Mittwoch wird das Thema sein, achte auf deine Gedanken. Deine Gedanken sind so wichtig. Denk nur, da ist ja Cholera ausgebrochen oder da ist diese schreckliche Grippe in China ausgebrochen. Ui, 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 ui. Denk nur und du kriegst diese Grippe. Da braucht kein Chinese vorbeizukommen. Das kriegst du schon allein durch dein Denken, durch den Glauben. Deshalb, Glaube ist so wichtig. Also achte auf deine Gedanken, lass deine Gedanken nicht nur spazieren gehen irgendwo. Dann wird am Freitag das Thema sein, Gott gibt uns eine neue Identität, dass du weißt, ich bin was. Ich bin ein Königskind, ich bin ein erwählter Gottes, ich habe eine Berufung. Mein Leben ist nicht nur, dass ich dahin vegetiere und auf alle vier krabbel, nein, sondern dass ich aus meinem Leben was mache. Am Samstag, 1. Februar, werde ich dann das Thema behandeln, es gibt eine Heilung für deine Seele. Viele Menschen sind krank. Nicht am Körper. Weißt du, am Körper, dein Geschwür kann man rausschnipseln. Das ist kein Problem. Oder den faulen Zahn kann man dir ziehen. Aber die Seele, die kann kein Doktor behandeln und auch kein Psychologe. Der Psychologe liegt dir auf der Couch und sagt, also jetzt denken Sie mal drüber nach. Oder was auch immer es sein mag, die Seele kann nur der liebe Gott behandeln. Denn die Seele kommt von Gott und die Seele ist für Gott bestimmt. Und die Seele, was nützt es, wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt und die Seele verliert. Deshalb, über die Seele werde ich sprechen. Es gibt eine Heilung für deine Seele. Und dann am Sonntag, dem 2. Februar, werde ich darüber sprechen, Gott heilt und Gott regiert. Wenn Gott etwas macht, hat er immer einen Zweck, ein Ziel dahinter. Warum macht er das? Weil er möchte, dass wir das Ziel erreichen. Er heilt und Gott regiert, damit du arbeiten kannst, damit du deinen Auftrag erfüllen kannst, damit du andere glücklich machen kannst, damit du Liebe üben kannst. Sowas alles ist. Gott ist ein Gott der Ordnung. Gott bringt Ordnung in unserem Leben hinein. So, und ich lade dich ganz herzlich ein, diese Gottesdienste zu besuchen und dafür zu beten, dass viele Menschen gesegnet werden, auch im Internet. Hunderte hören diese Predigt. Wenn ich hier Amen sage, da hören Hunderte die Predigt und so weiter. Bete dafür und wenn du Geld hast, kannst du uns auch unterstützen. Also ich spreche jetzt ganz besonders zu meinen Internetfreunden, die sollten auch eine Spende mal schicken. Weißt du, damit wir ermutigt werden. Also ich werde jedes Mal ermutigt, wenn irgendjemand, auch wenn es nur 5 Euro sind, überweist auf unser Konto. Da weiß ich, Gott hat den Mann gesegnet, denn wo dein Geld ist, da ist auch dein Geist, da ist dein Gebet, da ist dein Glaube, da ist Gott. Ja, deshalb unterstützt die Arbeit, wenn du kannst, auch wenn du nicht kannst, wir predigen trotzdem weiter. Wir machen trotzdem weiter. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Weißt du, da gibt es so viele, wenn du nicht gibst, dann geben halt andere das Doppelte. Und ich erlebe das immer wieder. Ich erlebe das immer wieder. Also, bau das Reich Gottes, unterstützt die anderen Menschen, wenn du nichts brauchst. Und oft brauche ich nicht, weil ich gebe gerne für die anderen. Ich unterstütze andere. Ich will, dass andere gesegnet werden. Wenn den anderen gut geht, geht es mir auch gut. Das ist ein Geheimnis. Entdecke dieses Geheimnis. Gott ist ein Gott der Ordnung und ein Gott des Friedens. Und jetzt will ich die Punkte betrachten. Wie komme ich zum Ziel, diese Wegmarkierungen bis zum Gipfel? Bis zu der Hütte dort oben auf dem Berg, zum Thron Gottes. Wie komme ich dorthin? Zuerst einmal, du musst aufpassen, der Teufel ist ein Fuchs. Der Teufel ist ein Fälscher. Das heißt, als die Russen kamen und in die Tschechei einmarschierten, das sind schon viele Jahre her, als sie in die Tschechei einmarschierten, da waren die Tschechen sehr schlaue Menschen. Weißt du, die haben die Schilder umgedreht Richtung Moskau. Und zuerst einmal haben sie sich getäuscht. Die haben gedacht, was ist mit uns los? Das stimmt nicht, wir fahren ja wieder zurück. Bis einer kam, müssen nicht auf die Schilder achten, die unterwegs sind, sondern wir müssen auf die Örtlichkeit achten, auf die Gegebenheit achten und so weiter. Wir müssen uns nach dem Kompass richten und nicht nur nach den Schildern, was da ausgeschildert ist. Die Schilder waren alle falsch ausgerichtet, umgedreht Richtung Moskau. So wollten die Tschechen die Russen wieder vertreiben. Und so ist auch der Teufel. Der Teufel dreht auch manchmal die Schilder, dass wir wieder zu ihm zurücklaufen, dass wir in die Falle gehen. Das ist der Teufel. Und du musst nach himmlischen, göttlichen Gegebenheiten, Örtlichkeiten achten. Weißt du, da ist ein Berg. Du musst, oder die Nadel Richtung Nordpol, das es zeigt. Gott ist ein Gott der Ordnung, ein Gott des Friedens. Und gehe keinen Weg, das ist, was ich dir sage heute, wenn du von der Predigt nichts mehr weißt und die Predigt vergisst, gehe keinen Weg, tue nichts, wo du keinen inneren Frieden hast. Wenn dein Herz dir keinen Frieden gibt, geh lieber ins Bett, leg dich hin und schlaf. Dann hast du mehr und getan für dein Leben. Anstatt was zu tun, wo man Unfrieden hat. Gott ist ein Gott des Friedens, heißt es in meiner Bibel. Gott ist ein Gott des Friedens. Der Teufel will dich verwirren, will die Schilder umdrehen, will dich in die falsche Richtung lenken, will dein Herz verderben und ja, dein Leben kaputt machen. Verlass dich auf die Weisheit Gottes. Und Gott hat jedem Menschen genug Weisheit gegeben. Du weißt, das kann nicht sein. Das geht alles wieder zurück. Das ist alles rückläufig. Nein, du solltest auf die innere Eingebung achten. Was sagt dir dein Herz? Verlass dich auf die festen Punkte. Und es gibt solche feste Punkte, an denen du dich orientieren kannst. Das Wort Gottes ist so ein fester Punkt. Was sagt die Bibel dazu? Frag die Bibel. Befrage Gott. David befragte so oft den Herrn. Befrage Gott, was sagt die Bibel dazu? Was sagt der Glaube? Was sagt die Natur? Und die Natur sagt uns die Wahrheit. Geh und lerne vom Esel. Verstehst du, das wird die Natur dir sagen. Und der Esel weiß, was er machen muss. Und wenn ein Tier krank ist, ein Tier weiß, was es machen muss, wenn es krank ist, sich ins Bett legen und mal 3 Tage schlafen. Die Natur, achte auf die Natur. Im Römer Kapitel 1, da heißt es, und die Natur lehrt euch also. Achte auf die Natur. Ich glaube nicht an irgendwelche Gefühlsduseleien. Gott will, dass wir vernünftig handeln, dass wir auf die natürlichen Zeichen achten, auf die Flussläufe oder diese Berge, alles was so da ist, Bergketten. Ja, man muss sich orientieren, aber man muss die Gegend kennen schon. Man muss also das Panorama kennen. Man muss wissen, so ist mein Weg, so verläuft es. Werde bewusst, was ist richtig und was ist falsch. Und jeder Mensch, jeder gesunde Mensch, es sei denn, er ist versaut und verdorben, aber jeder gesunde Mensch weiß, was richtig und was falsch ist. Frag so ein Kind, frag nicht einen Erwachsenen, frag nicht den Professor, der weiß es wahrscheinlich gar nicht, was richtig und falsch ist. Frag so ein Kind. Kinder und Narren sagen die Wahrheit. Kennst du die Geschichte von dem Kaiser und seinen Klamotten und seine Kleider? Der Kaiser denkt, das sind so wunderbare Kleider, was der Schneider mir gemacht hat. Und dann kommt ein Kind, der ist ja nackt. achte auf das, was Kinder sagen. Kinder sind noch unversaut und unverdorben. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Werde ganz vernünftig und frag dich wie ein Kind, was ist vernünftig? Was würde ich, wenn ich ein Kind eines Vaters wäre, wenn ich nochmals Kind wäre, was würde ich nochmals machen? Wie würde ich mein Leben nochmals gestalten? Ich würde im Sandkasten spielen, ich würde mich gar nicht so aufregen, ich würde vieles gar nicht so dramatisch nehmen. Weißt du, die Kinder sagen, du dummer Tisch. Verstehst du? Aber der Tisch ist nicht dumm. Verstehst du? Aber der geht weiter. Vergiss es, mach kein Tamtam und kein Theater. Fang an, verantwortlich zu leben. Ja, achte nicht so unbedingt auf die Schilder, dort ist eine Kirche. Oder dort ist das und das. Oder dort ist das und das. Leiste dir keinen Leichtsinn. Lebe nicht in falscher Sorglosigkeit. Weißt du, auch mit guten Vorsätzen, weißt du, der Weg zur Hölle ist gepflastert mit lauter guten Vorsätzen. Versuch einmal in Frieden zu leben. Hab ich Ruhe? Kann ich darüber schlafen? Und wenn ich etwas Schlimmes machen sollte, oder ich weiß, ich muss jetzt einen Brief beantworten und ja, meine Meinung sagen, ist nicht immer einfach, seine Meinung zu sagen, dann schreibe ich diesen Brief, nenne ich alles Gemeine, was das Zeug hält, und dann schlafe ich mal eine Nacht darüber. Und wenn du darüber geschlafen hast, morgen wirst du eine andere Ausgabe schreiben, neue Auflage. So nicht gleich das erste, gleich losschießen, verschießen, so im Ärger, im Stress, mal eine Nacht drüber schlafen. Das ist, wie man Frieden hat, wie man Frieden bekommt. Wir müssen also sehr vorsichtig sein, denn es gibt so viel Negatives, aber nicht alles Negative ist verkehrt. Nur nebenbei. Du musst auch das Negative einplanen, dass du dich aufregst, dass du dich ärgerst, aber du musst zur Ruhe kommen. Und erst wenn du zur Ruhe gekommen bist, dann kannst du in das Wasser schauen und dann siehst du dein Spiegelbild. Früher haben die Leute keinen Spiegel gehabt. Und ich weiß, wie schlimm es ist, wenn man keinen Spiegel hat. Ich bin mal in Russland gewesen, wollte mich rasieren. Ich konnte nicht rasieren. Aber im Ganzen, die Leute haben keinen Spiegel gehabt, weil sie arme Leute waren. Verstehst? Und dann habe ich irgendwo gesucht, irgendwie, und ich habe keinen Spiegel gefunden. Und dann habe ich Wasser reingelassen und dann im Waschbecken und dann reingeguckt, dann habe ich mein Gesicht gesehen, wo ich mich rasieren sollte. Verstehst du? Die Natur gibt uns den Spiegel. Und es ist so wichtig, dass wir einen Spiegel brauchen, wo wir einander betrachten können, uns selbst betrachten können. Der Teufel verstellt sich gerne als ein Engel des Lichts. Der erzählt uns alles Mögliche, so wie die Tschechen, den Russen. Ja, in die andere Richtung, dort geht's nach Hause. Ja. Lebe bewusst, plane dein Leben bewusst. Dein Leben ist dein Leben. Und für dein Glück ist niemand interessiert an dein Glück als du allein. Auch nicht Gott. In aller Liebe. Gott ist unser Vater. Aber Gott hat den verlorenen Sohn laufen lassen. Wenn du willst, bitte. Geh. Und ich gebe sogar noch das Fahrgeld. Aber wir müssen selbst unser Leben leben, selbst unser Leben gestalten. Und dann, als der Junge bei den Schweinen ist, sagt Papa, mein Papa hat Brot die Fülle und ich hungere und verderbe hier. Und ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und er hat eine Entscheidung getroffen. Ja, plane dein Leben bewusst. Lass dich nicht von Leuten abfüttern oder fertig machen. Mir ist jetzt egal, was du denkst und machst uns weiter. Ich möchte, dass du radikal wirst zu dir selber. Es ist mein Leben. Und ich muss mein Leben leben mit der Hilfe Gottes. Ich kann Gott nur um Hilfe bitten. Lieber Heiland, hilf mir. Steh mir bei. Allein kann ich nicht. Aber du musst mir helfen. Aber er lebt nicht für mich. Ich muss für ihn, muss mein Leben gestalten nach seinem Willen. Ich überlasse also nichts dem Zufall. Das ist erstaunlich. Also du wirst mich nicht verstehen wahrscheinlich, aber ich plane ganz bewusst. Ich fahre nicht einfach nur ins Blaue. Ja, wir fahren jetzt in Urlaub. Verstehst du? Ins Blaue. Verstehst du? Wir fahren im Kreis. Wir kommen immer wieder an der gleichen Stelle wieder raus. Wenn wir ins Blaue fahren, fahr nicht ins Blaue. Achte auf die Wegweiser Gottes, die Gott in deinem Leben gibt. Die Signale, die er gegeben hat. Sein Wegweiser ist sein Wort, der Heilige Geist. Und der Heilige Geist führt uns zum Ziel. Der Heilige Geist gibt meinem Geist Zeugnis, dass so und so und so und so weitergeht. Und der Heilige Geist ist ein Geist des Friedens. In Jeremia Kapitel 29, Vers 11, da lese ich hier, denn ich kenne die Gedanken, deine Gedanken, oh Gott, und ich weiß, was du denkst. Und der Herr sagt, ich weiß auch, was du denkst. Und so weiter. Und die Gedanken des Friedens hast du und nicht etwas Böses und so weiter. Ich habe Gedanken des Friedens, um dir eine Zukunft zu geben und dir eine Hoffnung zu machen. Der nächste Punkt, was mir wichtig ist, um auf dem Weg Gottes zu sein, alles, was dir die Zukunft rauft, wegstiehlt und wegklaut und so weiter, was dir die Zukunft raubt, das ist nicht von Gott. Gott ist ein Gott der Zukunft. Gott ist ein Gott der Hoffnung. Gott nimmt den Menschen nicht die Hoffnung weg. Er ermutigt die Menschen. Wenn jemand zu dir kommt und dich entmutigt, das ist bestimmt ein Mensch vom Teufel. In aller Liebe. Gottes Kinder ermutigen die Menschen. Ja, auch wenn es schwach ist. So, der klopft auf die Schulter. Mach weiter, bet, es wird schon recht werden. Ich habe diese Tage ja über Gotteserfahrungen gesprochen. Jeder Mensch muss seine eigene Gotteserfahrungen machen. Abraham hat seine Gotteserfahrungen gehabt und Gott sagt, ich bin der Gott Abrahams, ich bin der Gott Isaaks und ich bin der Gott Jakobs. Und der Isaak hat eine ganz interessante Erfahrung gemacht. Isaak hat Brunnen gegraben und die Philister haben zugeschüttet. Und er hat wieder einen Brunnen gegraben und die haben wieder zugeschüttet. Und die Philister haben da wieder einen Brunnen gegraben und die haben wieder zugeschüttet. Permanent zugeschüttet. Und er hat es nicht aufgegeben. Und das ist der Gott Isaaks. Ein Gott, der nicht aufgibt. Und wenn du Gott in dir hast, du gibst nicht auf. Und Isaak hat weitergegraben, bis die Philister aufgegeben haben. Weißt du, der Teufel muss bei dir aufgeben. Der Teufel muss kapitulieren. Das Böse, das Negative, die Krankheit muss kapitulieren. Du machst einfach weiter. Du gibst dich nicht auf. Und hier lese ich hier, Gott sagt, ich habe Gedanken des Friedens und nicht Gedanken des Bösen. Und ich will dir eine Zukunft geben und ich will dir Hoffnung geben. Und Gott gibt dir immer Hoffnung. Und alles, was nicht Hoffnung ist, ist nicht von Gott. Gott ist ein Gott der Hoffnung. Gott hat einen Plan für dein Leben, für deine Zukunft. Sein Plan ist, dass du das Ziel erreichst, dass du mal irgendwo hinkommst. Und zwar zum Thron Gottes. Du und ich, wir sind für den Thron Gottes bestimmt. Ich komme vom Himmel und ich gehe zum Himmel wieder zurück. So wie der Herr Jesus. Der kam vom Himmel und er ging wieder zum Himmel zurück. Das ist unser Lebenslauf. Und stell dir mal vor, du warst bei Gott in der Ewigkeit. Irgendwo in einer Vitrine, irgendwo in einem Kanister oder in einem Behälter. Und du bist hier auf diese Welt gekommen. Und du wolltest auf diese Welt kommen. Du wolltest auf diese Welt kommen. Ich wollte auf diese Welt kommen. Auch wenn sie nicht so schön ist. Und ich wollte gerade in diese Familie Matthäus hineinkommen. Ja, weißt du warum? Mein Same in meinem Vater, der war so stark. Der war, ja, ich habe alle verdrängt, vertrieben. Und ich habe mich in das Ei meiner Mutter eingenistet. Und jetzt bin ich da. Ich bin in der Familie Matthäus geboren. Verstehst du? Bei meiner Mutter. Und meine Mutter wurde schwanger und sie hat mich entbunden und plötzlich bin ich da. Jetzt bin ich entbunden. Jetzt bin ich da, wo ich hinkommen wollte. Und du kommst von Gott. Nicht durch deinen Vater und nicht durch deine Mutter. Gott hat dich gewollt, weil du in dir etwas hattest. Ich will mein Leben gestalten. Ich will leben. Gott, ich möchte die Welt wieder für dich zurückerobern, was der Teufel alles hier kaputt gemacht hat. Ich will für dich kämpfen. Und jeder Mensch ist auf dieser Welt hier, um Gottes Willen zu tun und einfach das Gebiet dem Satan wegzunehmen, das Land, das ihm nicht gehört, das er Gott entrissen hat, zurückzuholen. Viele verstehen es nicht. Die denken, Bruder Matthäus, was erzählst du? Aber Gottes Plan ist ein Plan des Friedens, dass wieder Ordnung auf dieser Welt herrscht, durch mich, durch dich, durch uns. Das ist Gottes Ziel. Und wir sind für den Thron bestimmt, dass wir mit Christus eines Tages regieren. Und ich habe Frieden. Und als ich das begriffen habe, als Gott mir das gezeigt hat, Johannes, du wolltest auf diese Erde kommen. Du wolltest hier so und so leben. Und jetzt gestalte ich mein Leben. Ich bin in Kalkutta an der Dying Klinik von Mutter Teresa und da sehe ich so einen armen, verkommenen Bettler, der sitzt da und döst vor sich hin und ich wollte ihm wenigstens $5 geben. Ein Geschenk ihm. Und ich reiche ihm rüber und sage, guten Tag, ich will dir eine Freude machen. Dann sagt er, nein, 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 nein. Er hat sich aufgeregt, sich umgedreht, auf die andere Seite gedreht. Nein, 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 nein. Weißt du, manche Heiden glauben mehr, als was manche Christen glauben. Ja, und der hat es nicht angenommen. Der wollte nicht meine $5 haben, das, was ich ihm schenken wollte. Ich wollte ihn glücklich machen. Dann habe ich den Bruder gefragt, warum regt er sich so auf? Warum will er nichts von mir haben? Weißt du, das ist ein Hindu, der glaubt an Karma, Reinkarnation und so weiter. Wenn du ihm hilfst, Wenn du ihm was schenkst, dann denkt er, er muss nochmals zurückkommen und das wieder abarbeiten. Nur nebenbei, verstehst du? Ja, du versaust sein Karma. Ist nur Aberglaube. Das ist nur ein Aberglaube, aber da ist was dran. Verstehst du? Wir haben einen Auftrag und wir dürfen unseren Auftrag von niemandem verderben. Gott hat uns in diese Welt geschickt, so wie er seinen Sohn gesandt hat. Und die Sendung seines Sohnes war, du musst ans Kreuz sterben. Und der Teufel wollte verhindern, dass Jesus nicht am Kreuz stirbt. Im Garten Gethsemane, das wunderbar, lauter Olivenbäume. Und da sagt der Teufel, ja, du musst nicht ans Kreuz. Hier kannst du schön sterben. Stell mal vor, Jesus wäre im Bett gestorben. Der hat uns nicht erlöst. Aber der ist ans Kreuz gestorben. Der wollte bewusst ans Kreuz, das war sein Weg. Das war sein Karma, würde ich sagen. Heute auf hinduistisch. Sein Karma, seine Bestimmung. Und er wollte nichts anderes. Nur das Kreuz ist die Lösung der Probleme dieser Welt. Und deshalb, Jesus war entschieden, Vater, dein Wille geschehen. Nicht, was der Teufel mir erzählt und nicht, was die Menschen gerne möchten. Steig vom Kreuz herab, dann glauben wir an dich. Nein, das Kreuz war seine Bestimmung. So, es liegt so viel an uns, was wir aus unserem Leben machen. Wir können abdriften. So leicht kommt man auf den Weg, vom Weg ab. Ich bin mal in Österreich wandern, in den Alpen, da oben irgendwo. Ja, und ich war schon den halben Tag unterwegs. Und dann denke ich, ich nehme jetzt eine Abkürzung. Und weißt du, was passiert ist? Aus der Abkürzung ist nichts geworden. Weißt du? Ich wusste ganz genau, auf der anderen Seite geht es weiter. Aber ich bin auf der anderen Seite nicht drüber gekommen. Da war ein Bach, da floss Wasser und so weiter. Und ich bin einfach versucht, wir waren ein Kind dabei gehabt und so weiter. Und dann habe versucht, rüber zu kommen und habe mich verirrt und verlaufen. Am Schluss, weißt du, was passiert ist? Glücklicherweise, dass die Leute im Hotel gewacht haben. Die haben gesagt, die Familie Matudis ist noch gar nicht zum Essen da. Eigentlich, die müssen zurück sein, die sind auf der und der Wanderung. Und weißt du, was sie dann angerufen haben? Bergwacht angerufen. Und wir wurden mit Hubschrauber gesucht und wurden mit dem Hubschrauber heimgebracht. Ja, weil wir uns verirrt haben, weil wir nur einen schnellen, bequemen Weg gesucht haben. Bequeme, einfache Wege bringen uns nicht ans Ziel. Wir müssen schon den ausgeschilderten Weg gehen. Der Altverein wusste schon, warum er hier diese Schilder so und so angebracht haben. Damit wir uns orientieren können. Hast du Frieden? Weißt du, und plötzlich, als wir da an dem Bach waren, plötzlich haben wir keinen Frieden gehabt. Zurück ging es auch nicht mehr, weil es zu weit war zu laufen. Bergab ging es ganz schön und bequem. Aber jetzt nochmals zurück den alten Weg. Ja, jetzt haben wir gesucht, es muss doch irgendwie möglich sein, rüberzukommen. Ging nicht, bis da plötzlich ein Hubschrauber kommt. Und wir winken und so weiter. Und der lässt sich runter und holt uns ab. Das ist auch ein schönes Erlebnis gewesen, abgeholt zu werden. Aber es geht nicht immer so glatt. Manchmal kommen wir gar nicht zurück. Der Friede Gottes, an dem muss man arbeiten. Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt ihn gibt. Es ist so wichtig, dass du den Frieden Gottes hast. Und der Friede Gottes ist total anders als unser Friede. Also, dass wir ein bisschen beruhigt sind. So eine Spritze verschießt und du bist beruhigt. Heutzutage wird so viel verdrängt durch die Medizin. Da werden viele Krankheiten gar nicht geheilt, die werden nur verdrängt. In der Psyche, viele Dinge werden nur verdrängt. Die müssen aufgearbeitet werden. Meinen Frieden gebe ich euch, sagt Jesus, nicht wie die Welt ihn gibt. Der Friede Gottes ist kein Besitz. Es ist ein Weg und ein Ziel. In der Heiligen Schrift, in der Bergpredigt heißt es, die Friedfertigen werden Kinder Gottes sein. Die Friedfertigen. Wir müssen einfach friedfertig sein. Frieden suchen, Frieden erarbeiten, friedfertig. Friedfertig sein. Viele wollen keinen Frieden, sie lassen dich nicht in Ruhe, aber du solltest friedfertig sein. Einfach, ich will meinen Frieden haben. Reg dich nicht so auf über den und jenen. Da gibt es in deiner Umgebung genug Leute, die dir Ärger und Stress bereiten. Weißt du, und es wird immer mehr Menschen geben. Jetzt, guck mal, jetzt haben wir inzwischen bald 8 Milliarden Menschen. Und ein großer Schock war, als wir hier von der Sowjetunion nach Deutschland kamen, dass die Leute übereinander wohnen. Bei uns war das so, der Nachbar war weit, wir konnten nachts um eine Trompete blasen und spielen und Musik machen. Das hat den gar nicht gestört. Hier darfst du nicht mal richtig laufen, verstehst du? Da störst du schon den Nachbar da unten und was weiß ich wo. Weißt? Und es gibt die Menschen, es gibt immer mehr Menschen und da geht einer dem anderen auf die Nerven. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst, aber in den Häusern ist es, die Wände sind manchmal so hellhörig, Da hören sie, was sie sogar sich unterhalten und diskutieren und wieder diskutieren, das hörst du alles. Und Geschwister, und das ist, was uns den Frieden raubt. Ich kann doch gar nicht mehr schlafen. Ja, nur nebenbei. Der Teufel versucht uns, was aufzuzwingen, was aufzureden. Das musst du gar nicht so machen. Auch da, du musst genau wissen, das ist mein Weg und ich werde diesen Weg, den Weg des Kreuzes gehen. Der Friede ist kein Besitz, sondern ein Ziel. Das ist der Friede. Ich muss diesen Weg gehen. Mir wird nichts erspart bleiben. Und Abkürzungen zahlen sich nicht aus. Gefälligkeiten zahlen sich nicht aus, Geschwister. Viele haben keinen Frieden mit sich selbst. Sie sind mit sich selbst im Krieg, unversöhnlich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal da streitet es pro und contra und so weiter. Viele Menschen sind innerlich zerstritten, entzweit, verkracht. In sich selber, keinen Frieden, sind entzweit. Und andere haben Hass. Ach, wenn die mir begegnet oder wenn der mir über den Weg läuft, da ist Katastrophe, die Hölle los. Viele Menschen sind Spinnefeind. Und dann wollen sie dabei noch gute Christen sein. Und dann beten sie in der Gemeinde, lieber Heiland, segne uns. Ich habe nichts gegen die Methodisten, aber ich will nur über die Methodisten sagen. John Whitefield und John Wesley. Der Whitefield und Wesley, das waren zwei Methodistenbrüder, die haben zuerst die Methodistengemeinde gegründet und dann sind sie irgendwie wegen bestimmten Lehren auseinandergedriftet. Und der eine hat über den geschimpft und der andere über den geschimpft. Aber zwei Prediger. Und Weinfeld hat so mächtig gepredigt, dass wenn die Weberei nebenan Betrieb war und er anfing zu predigen, mussten sie abstellen, weil ja so laut hat er gepredigt. Verstehst? Und John Wesley wurde mal gefragt, ja, du willst in den Himmel kommen? Ja, und Bruder Weinfeld wird auch in den Himmel kommen. Ja, aber weißt du, wenn der Bruder Weinfeld in den Himmel kommt, der wird ganz weit hinten sein. Ich werde ihn gar nicht sehen. Aber denkst du, wenn du hier keinen Frieden hast, wird dein Bruder Whitefield oder dein Bruder Wesley ganz nah neben dir sitzen. Und wenn du das nicht kannst aushalten, dass du den neben an deiner Seite hast, dann gute Nacht, dann brauchst du gar nicht in den Himmel gehen. Und es wird die Hölle sein, wenn der Bruder Whitefield neben dir sitzt. Oder wird schon Bruder Wesley. Deshalb der Friede ist so wichtig, dass wir hier auf Erden Frieden haben. Manchmal haben Eheleute keinen Frieden, dann liegen im Knatsch. Ja, ich liebe dich. Verstehst du nur mit Worten? Aber was sind die Taten? Wie ist ein Botschafter des Friedens? Gott ist einer, der uns beauftragt hat, Frieden zu stiften. Weißt du, wir sollen Frieden stiften. Wir sollen was für den Frieden tun. Was für den Frieden zustande bringen. Der Friede ist ein hohes Gut der Menschheit. Muss richtig verwaltet werden. Richtig gebraucht werden. Gott ist ein Gott des Friedens. Und Friede ist ein Geschenk Gottes. Ich kann keinen Frieden machen. Ich werde nie vergessen, ich war junger Christ, bin in der Brüdergemeinde. Es ist eine pietistische Gemeinde, weil es keine andere Gemeinde gab. Da waren wir in dieser Gemeinde. Da steht der Bruder am Pult und sagt, Geschwister, ich muss euch eine Wahrheit sagen. Ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind. Ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind. Aber was ist mit denen, die dir nicht sympathisch sind? Und wir haben mehr Leute, die uns nicht sympathisch sind, als Leute, die uns sympathisch sind. Die meisten. Und du bist wahrscheinlich auch dem einen oder anderen nicht sympathisch. Und Jesus sagt, liebt einander. Das größte Gebot ist Liebe. Lies 1. Korinther 13. Da hört die Weissagung, die Prophetie, die Krankenheilung, da hört alles auf. Und was bleibt? Der Glaube hört auf, die Hoffnung hört auf, aber die Liebe bleibt. Die Liebe bleibt. Und die Friede Gottes ist das, was bleibt, die Liebe. Dass du mit dir selbst Frieden hast, mit deinem Schicksal, dass du dich selbst annehmen kannst. Guck mal, jetzt bin ich das geworden, was ich geworden bin. Ich wollte ganz was anderes machen. Aber das bin ich jetzt geworden. Du musst dich selber annehmen. Das ist schon der erste Schritt zum Frieden. Du bist vielleicht krank. Du musst halt deine Krankheit annehmen und nicht dagegen rebellieren. Und ich habe eines festgestellt, je mehr man gegen etwas rebelliert, desto schlimmer wird die ganze Geschichte. Frieden. Ach, es ist von selbst gekommen, wird auch von selber weggehen. Frieden mit seinen Umständen. Jetzt bist du hier. Du bist in diesem Kiez. Da wohnen lauter Ausländer. Verstehst du ihre Sprache nicht? Was ist da los? Verstehst du? Und du musst jetzt die Situation annehmen. wie es die Situation auch ist, dein Umfeld, wo auch immer. Du musst Frieden machen mit deiner Arbeit, mit deinem Chef, der ist ja ganz komischer Kauz da, dieser Boss da, der nörgelt ständig an mir rum. Ich weiß, was das bedeutet. Weißt du, ich habe so einen Chef gehabt, der hat probiert, du hast nicht sauber geputzt. Verstehst? Und schon war. Und dann hat er schon Leviten verlesen. Oder als ich im Internat war, da waren die Wäsche war nicht richtig zusammengelegt, verstehst du? Und ständig genörgelt, raus. Und dann muss ich wieder von vorne anfangen. Weißt du, wie das einem wurmt? Das macht einem fertig. Und jetzt musst du Frieden mit dir selber haben. Mit diesem komischen Menschen. Frieden mit deiner Bestimmung. Für was bist du bestimmt? Verstehst du, wenn du Arbeiter oder nur Beamter? Ja. Stell dir mal vor, du bist Straßenfeger. Sei ein guter Straßenfeger. Ja. Oder irgendwo füg dich deiner Bestimmung, nimm deine Bestimmung an. Das ist Frieden haben. Und in der Bibel steht, wenn du etwas tust, wo du arbeitest, diene es so, als wenn du dem lieben Gott arbeiten würdest. Als wenn Gott dein Chef wäre. Der Boss. Diene Gott. Und auch der immer sagt, guck mal, hast nicht sauber geputzt. Nimm den als Gott, verstehst du? Gott prüft dich, Gott testet dich, regst dich immer noch auf. Frieden mit Gott, dass du mit Gott nicht rebellierst. Warum hast du mir das zugelassen? Warum hast du das Weib mir gegeben? Warum hast du den Mann mir gegeben? Warum hast du mir die Kinder gegeben? Verstehst du, tauge nichts. Ja, ich weiß, was Leute in der Seele sogar erzählen. Ich habe schon 50 Jahre Menschen zugehört. Und beobachte, warum hast du es zugelassen, dass der mir reingefahren ist und mir das Bein amputiert wurde? Und weißt, nur wegen dem, weil der nicht die Vorfahrt beachtet hat. Ich habe solche Fälle in der Gemeinde gehabt und dann musste ich denn mit den Leuten reden, dass sie fertig werden. Nimm dein Schicksal, versöhn dich mit deinem Schicksal. Lehn dich nicht dagegen auf. Die Israeliten haben ständig mit ihrem Schicksal gehadert. Gott, warum hast du uns rausgeführt aus Ägypten? Jetzt haben wir nichts. Nur Manna. Verstehst du, die ganze Woche nur Manna. Wir wollen auch mal Fleisch. Da gab es noch Knoblauch und Fische in Ägypten. Aber hier nur Manna in der Wüste. Gott, warum hast du uns rausgeführt? Gab es nicht genug Gräber in Ägypten? Doch, da gab es genug Gräber in Ägypten. Warum? Diese blöde Frage, warum? Ist, was uns fertig macht, uns den Frieden raubt, die Ruhe nimmt, Frieden mit der Welt, mit der Natur, mit dem System, Frieden mit der Politik. Ach, lass doch die machen, was sie wollen. Ich lebe mein Leben und du sollst dein Leben gestalten und nicht nur immer auf die Politik achten. Du wirst krank, wenn du nur auf die Politik achtest. Da findest du überall Verschwörungstheorien. Ja, ich habe schon ein schönes Bild. Aber ich habe noch nicht in mein Internet gesetzt, auf meiner Facebook-Seite. Da sind zwei Schweine am Schweinetrock. Die Schweine unterhalten sich und da sagt ein Schwein zu dem anderen Schwein, weißt du, der Bauer ist so gut zu uns, der füttert uns so ab, der wird uns Weihnachten schlachten. Da sagt er, weißt du, du fängst jetzt auch schon an Verschwörungstheorien zu glauben. Ja. Ja. Aber das ist die wahre Geschichte, verstehst du? Die werden das tun. Oder wie auch immer, Frieden. Frieden muss gelebt werden im Alltag, im Zuhause, wo du bist. Frieden ist etwas Praktisches. Konfuzius hat einmal gesagt, überwinde deine Feinde, deine Widersacher, die gegen dich sind. Überwinde deine Feinde und mach sie zu Freunden. Könnte auch in der Bibel stehen, aber Konfuzius war vor Jesus. Ja, überwinde deine Feinde, mach sie zu deinem Partner, beteilige sie an deinem Leben. Schenk ihnen Vertrauen. Und er war ja mehr ein Militärmann, dieser Konfuzius, als Religionslehrer. Und er hat es gelehrt, überwinde deine Feinde, mach sie zu deinen Gesellen, die dir dienen. Und Jesus hat das uns auch vorgelebt. 300-400 Jahre später nach Konfuzius, er hat den Menschen vorgelebt. Ja, er hat den Judas erwählt, dem sogar die Kasse gegeben. Weißt du, er war so lieb, sogar dem Judas einen Kuss gegeben. Keinem einzigen der Jünger hat er beim Weggehen einen Kuss gegeben. Jesus hat Vertrauen an Judas gehabt, an seinen Verräter. Jesus hat Vertrauen gehabt zum Petrus, der ihn dreimal verleugnet hat. Er vertraute sogar einem Paulus, als er ihm auf dem Weg nach Damaskus begegnet: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Mach deine Feinde zu Freunden. Das ist, wie man Frieden macht. Hast du Feinde? Magst du, hast du bestimmt Leute in deiner Umgebung, die du nicht ausstehen kannst? Irgendwo in deiner Verwandtschaft? Weißt du, ich bin manchmal schockiert über viele Christen. Da können sie so fromm beten und da haben sie schon seit 30 Jahren mit ihren eigenen Kindern keinen Kontakt. Wollen mit ihnen nichts zu tun haben oder die Kinder mit der Mutter nichts mehr zu tun oder mit den alten Eltern zu tun, die sind ihrem Schicksal überlassen. Wir sollten wieder Kontakt knüpfen, Frieden machen. Wir sind Friedensstifter. Wir sollen die Hand ausstrecken und sagen, komm. Und weißt du, was in der Bibel ist? Viele Menschen gehen zum Abendmahl und so weiter. Die gehen zum Abendmahl in der Kirche, wo auch immer. Und in der Bibel heißt es in 1. Korinther 11, wenn du unwürdig zum Tisch des Herrn gehst, wundere dich nicht, dass du dann krank wirst. Viele Menschen sind krank automatisch, weil sie unwürdig zum Tisch des Herrn gehen. Die sind unversöhnt, haben keinen Frieden miteinander und dann schlucken sie die Hostie oder das Brot oder was auch immer ist, trinken aus dem Kelch und wissen nicht, dass das viel mehr ist. Wir sollen Frieden, in Frieden essen. Und in der Bibel heißt es, wenn du gewahr wirst, du willst zum Abendmahl gehen und du spürst, da ist jemand in der Gemeinde, mit dem ist nicht gut, Kirschen zu essen. Oder, weißt du, mit dem komme ich nicht aus, dann heißt es, geh hin und versöhn dich und dann komm und nimm das Abendmahl. Aber da wird einfach geschluckt und man denkt, da ist alles vorbei. Nein. Viele Leute essen diese Dinge zum Gericht für sich selber, weil sie unwürdig zum Tisch des Herrn gehen. Es ist so wichtig, Geschwister, dass wir in Frieden gehen, versöhnt miteinander sind, dass wir nichts gegen den anderen haben, weißt du, dass wir ein Herz und eine Seele sind. So waren die ersten Christen versöhnt. Bist du ein Herz und eine Seele? Kannst du die Leute lieben, die unsympathisch sind? Die hässlich sind, die nicht in dein Schema hineinpassen, die vielleicht sich komisch benehmen. Und alle Menschen benehmen sich komisch. Verstehst du alle, wenn du genau hinguckst? Perfekt ist niemand. Der Friede Gottes ist eine Realität. Weißt, und alle Gebote, die wir haben, die 10 Gebote, oder kannst auch noch ein paar andere Gebote dazu nehmen, alle Gebote, die behandeln nur das Zusammenleben der Menschen untereinander. Du sollst kein falsches Zeugnis reden über andere. Du sollst nicht begehren. Und du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht töten. Du sollst keinen ausspannen aus der Ehe. Verstehst du? Und so weiter. Ehe brechen, was das alles ist, als ein Thema für sich selbst. Ja, alles geht um das Zusammenleben der Menschen miteinander. Und dann, du sollst Gott lieben. Und dann das zweite Gebot ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Aber kannst du deinen Nächsten lieben wie dich selbst? Puh, das ist schon Nuss zu knacken. Die heile Welt müssen wir uns selbst schaffen. Geh hin und versöhne dich mit dem Bruder, mit der Schwester und dann komm und dann bring dein Opfer. Die heile Welt, in der wir ja leben, die ist voller Konflikte und die Konflikte müssen aufgearbeitet werden. Die müssen mal angesprochen werden. Vielleicht nicht heute, aber irgendwann, bevor wir sterben. Und ich habe eines erlebt. Ich könnte euch Geschichten erzählen. Ich war an so viele Sterbebetten und habe Leute mit Sterbebegleitung geleistet und Menschen gedient. Und viele konnten nicht sterben. Ich denke nur hier am Gesundbrunnen, ein Schauspieler. Die Frau ruft mich an, die kam ab und zu mal in unseren Gottesdiensten und sagte, Pastor, könnten Sie bei uns vorbeikommen? Mein Mann liegt im Sterben und ich komme vorbei. Und dann bete ich das Vaterunser. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben. Und dann plötzlich schreit er, plötzlich wird er nervös, plötzlich irgendwas stimmt nicht. Und vergib unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und dann habe ich gesagt, ist irgendwas? Frage, obwohl er schon fast im Koma lag. Frage, ist da was los? Stimmt da irgendwas bei dir nicht? Und dann nickt er und so weiter. Und dann habe ich gebeten, sag mal, um was geht's denn? Und dann hat er einen Schauspieler, einen Kollegen gehabt, der in Köln inzwischen wohnte, nicht mehr hier in Berlin. Der hat bei der komischen Oper hier gespielt und war dort engagiert, jahrelang. Und wir beide sind irgendwie auseinandergegangen. Und wie heißt er? Wie heißt dieser Mann, mit dem du Probleme gehabt hast? Und dann hat er Namen genannt und habe ich der Frau dann gesagt, hast du ein Adressbuch, hast du irgendwie ein paar Daten, kannst du, vielleicht können wir da telefonieren. Und dann haben wir den Mann angerufen in Köln, den Kollegen, den, mit dem er zusammen war, die Frau hat ihn gekannt, die waren mal per Du, und dann sind sie entzweit auseinandergegangen, und die hat angerufen und die Nummer habe ich gegeben. Ich war dann am Telefon, habe ich gesagt, wissen Sie, der Herr sowieso liegt im Sterben und irgendwas stimmt mit zwischen Ihnen und ihm nicht. Und er möchte Frieden stiften oder Frieden machen. Und dann fängt er an zu stammeln, dann gebe ich ihm den Hörer und dann fängt er an zu stammeln und sagt, vergib mir, vergib mir, vergib mir. Dann sagt der andere dann aus Köln, ich vergib dir, es ist alles in Ordnung, wir haben ist alles vergessen und so weiter. Ich vergib dir, ist alles okay. Und weißt du, was dann passiert? Als dann das Gespräch wurde beendet und dann sagt er, endlich, endlich, endlich ist es vorbei. Und der ist dann 3-4 Tage später heimgegangen, in Frieden. Geschwister, so wichtig, dass man in Frieden heimgeht. Ich werde nie vergessen, als mein Vater starb, wir waren 8 Kinder, und der hat etwas gemacht, das war sehr hart, er wusste, mit mir geht's nach Hause und ich werde sterben. Da hat er alle Kinder nacheinander zu sich gerufen. Ich weiß nur, was er bei mir gesagt hat. Und wahrscheinlich hat er bei den anderen das auch gesagt. Johannes, ihr versucht, richtiger Vater zu sein, ein guter Vater zu sein. Ihr versucht, mein Bestes zu geben. Aber ich bin auch ein Mensch. Ihr habt oft versagt, kannst du mir vergeben, wenn ich Fehler gemacht habe bei dir? Wenn ich ungerecht war irgendwo? Ja, und mir ist alles egal gewesen. Er hat alles sein Bestes gegeben. Er hat eine Lehrstelle für mich gesucht und so weiter, vieles andere mehr. Und kannst du mir vergeben, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe? Vergib mir. Und so sind alle meine Geschwister dort durchgegangen. Und es ist so wichtig, dass wir Frieden stiften. So wird Friede gestiftet. Wir haben ein anderes Problem zu Hause gehabt. Also noch vorher. Meine Eltern haben ein Haus gekauft im Bayerischen Wald. Schönes Haus, wirklich wunderbar. Eine Oase. Und ein Haus mit Wald und Wiese. Aber da war ein Problem, da war einer drin als Mieter. Der Verkäufer hat uns reingelegt und wir sind reingelegt worden mit diesem Verkäufer. Verstehst du, und der wohnte drin und ist nicht rausgezogen. Da die Frau, da war eine junge Frau, die hat alle paar Jahre ein Kind gekriegt. Verstehst du, und du kannst eine schwangere Frau nicht in Räumungsklage bringen und so rausräumen. Und dann endlich haben wir dann geschafft, per Gericht, nach 3-4 Prozesstage, also plus Prozesse, und das ist über 4 Jahre. Wir mussten im Dorf Miete wohnen, in einer kleinen Wohnung, und unser Haus war da. Meine Mutter konnte nicht einmal im Garten was tun. Die haben einen großen Hund gehabt, den Hund auf meine Mutter gejagt. Also es war furchtbar, die Situation. Und ja, und dann war diese Räumungsklage, mit Polizei wurden die dann ausgeräumt, diese Leute, mussten rausziehen, unter Polizeiaufsicht. Und dann kamen sie irgendwo in ein Obdachlosenheim, wie auch immer, weil die nichts geguckt haben. Und es sind schon 4-5 Jahre vergangen. Und wir sind Christen gewesen. Wir haben gebetet, lieber Gott, hilf, dass das alles gut wird. Denn wir wussten, wenn die rausgehen, die können das Haus anzünden, die können vorbeigehen, dann ein Feuer reinschmeißen, dann ist alles los. Wir haben die Nachbarn links und rechts nicht gesehen, weil wir in der Mulde wohnten, weil das Haus in der Mulde war. Und weißt du, was dann passiert? Mein Vater hat morgens gebetet und hat zufällig die Bibelstelle gelesen, sammelt feurige Kohlen auf ihr Haupt. Sammelt feurige Kohlen auf ihr Haupt. Und die Räumungssache ist vorbei. Das Haus wurde rausgeräumt. Die wurden mit der Polizei rausgeführt aus dem Haus. Dann sagt mein Vater, können wir nicht jetzt zusammen reingehen und zusammen mal Keks und Tee trinken oder was trinken? Da sagt die Polizei, spinnen Sie, sind Sie verrückt? Die Leute haben jetzt das Haus geräumt, sie sind jetzt rausgeführt worden, wir haben unser Bestes gegeben und jetzt nehmen Sie die Leute da rein ins Haus, um Tee zu trinken und Keks zu essen. Mehr hatten wir damals nicht, weil ja die Räumungsklage lief. Sind reingegangen, wir haben dann, ich war dabei und die haben gesagt, ihr spinnt, ihr habt so lange protestiert gegen uns und dann ladet ihr uns ein noch zum Keks und Tee trinken. Und dann sagt mein Vater, ja, wir haben gebetet, wir sind Christen und so weiter, wir sollen feurige Kohlen auf euer Haupt sammeln. Wir haben gelitten, wir haben sehr viel wegen euch durchgemacht. Bitte, wir wollen Frieden machen. Wir wollen in Frieden auseinandergehen. Wir wollen nicht im Krieg auseinandergehen. Wir wollen in Frieden gehen. Dann geht mein Vater auf den Mann, auf dem Vater, der dort gewohnt hat, also der Mann, ein großer, wilder Kerl, verstehst du, schon stark, nimmt ihn in den Arm und küsst ihn und sagt, wir wollen in Frieden auseinandergehen. Der fängt an zu heulen. Der sagte, vergeben Sie auch uns, wir haben euch so geärgert, wir hätten schon längst aussehen können, aber wir wollten es nicht. Und wir haben Frieden gemacht. Und weißt du, und die sind natürlich ausgezogen, nachher sind weitergegangen, aber in Frieden. Und wir konnten in Frieden schlafen. Und da kam alle Jahre mal vorbei, hat dann Pilze gesammelt, mal Heidelbeeren gesammelt und ist immer uns bei uns abgeliefert und geguckt, ob es uns geht, ob alles in Ordnung ist. Sammelt, ja, feurige Kohlen auf das Haupt eurer Widersacher. Das ist, was ich hier auch predige. Wegmarkierungen zum Frieden. Wie kriege ich Frieden? Wie erreiche ich Frieden? Von nichts kommt nichts. Verstehst? Und wir müssen den Anfang machen. Nicht warten, der muss mir entgegenkommen. Der muss die Hand ausstrecken. Nein, wir als Christen, der Klügere gibt nach. Weißt du das? Kinder Gottes sind Kinder des Friedens. Auch wenn wir Unrecht leiden. Ja, wir sollen uns von den ganzen Streitereien trennen, die ganzen Auseinandersetzungen. Ja, nimm. In der Bibel heißt es, wenn jemand von dir Rock fordert, dann gib auch die Hose. Ja, oder die Schuhe. Ja, und so können wir Menschen bekehren. Ich habe, David Wilkerson war bei uns mal in Stuttgart in der Gemeinde, der das Buch geschrieben hat vom Kreuz, die Messerhelden, also und so weiter, wo der Dings bekehrt hat, sich der Nicke Cruz sich bekehrt hat. Und ja, und die Geschichte begann so, da kommt er raus und der Nicke Cruz sieht ihn und sagt, ja, du kannst lachen, du hast so hochglänzende Schuhe, verstehst du, und so weiter. Dann hat er die Schuhe ausgezogen, dem Mann gegeben und ist dann mit Socken weitergelaufen. Ja. Und das hat der Mann imponiert. Weißt du, und so hat er sein Herz gewonnen von diesem Gangsterboss Nicke Cruz. Sein Herz hat gewonnen. Es gibt viele Formen, wie wir den Unfrieden beseitigen können. Einfach ein Geschenk machen. Wie oft habe ich den Leuten schon gesagt, geh hin, schenke einen Blumenstrauß. Oder ruf mal an, sprich die Person an. Vielleicht, die wartet regelrecht drauf, dass du ansprichst. Und viele zerfressen sich selbst durch ungelöste Konflikte, leben in Ablehnung, Streitereien, Rechtshabereien, werden stur und hartnäckig und so weiter. Und da läuft gar nichts. Wie soll das von uns aus tun? So vieles an euch liegt, habt Frieden mit jedermann. Und jeder Frau. Viele zerfressen sich selbst. Ich habe zeitlang so einen Spruch drauf gehabt in meinem Auto hinten. Gerade du brauchst Jesus. Irgendwie habe ich Dummheiten gemacht. Verstehst du, überhole auf der Autobahn. Falsch schneidet jemand die Vorfahrt. Und dann kommt der, weil der schneller fahren konnte als ich, überholt mich wieder, dreht die Scheibe runter. Gerade du brauchst Jesus. Das ist es. Und da habe ich dieses Schild rausgetan, habe ich gedacht, du musst auch anständig fahren, wenn du den Leuten erzählst, gerade du brauchst Jesus. Und dann bin ich ohne Schild gefahren. Aber da kam ich mir als ein Heuchler vor. Verstehst? Ich wollte ja Zeuge Jesu Christi sein, ich wollte Jesus bekennen und ich habe keinen Spruch, gar nichts drauf. Dann habe ich gesagt, lieber Heiland, schenk mir einen Bibelspruch. Schenk mir irgendwas, dass ich hinten auf meiner Heckscheibe was schreiben kann. Und dann kriege ich ein Bibelwort. Du wirst nicht glauben, was ich bekommen habe. Wenn ihr euch zankt und streitet, seht zu, dass ihr euch nicht auffrisst. Aber ich sage, nein, das kann nicht Gottes Wort sein. Aber es steht in der Bibel. Wenn ihr euch zankt und streitet, so seht zu, dass ihr euch nicht auffrisst. Und ich habe nichts mehr anderes bekommen als nur diesen Spruch. Und so ist es immer, wenn Gott zu einem redet, du kriegst nichts anderes als nur das, was er dir geben wollte. Wenn ihr euch zankt und streitet, so seht zu, dass ihr euch nicht auffrisst. Dann habe ich aber ganz klein geschrieben. Wenn ihr euch zankt und streitet, schaut zu, dass ihr euch nicht auffrisst. Das habe ich hinten so reingeklebt. So ganz einfach, dass man muss schon näher rankommen, um zu sehen. Bin 3, 4 Wochen, vielleicht auch einen ganzen Monat rumgefahren. Ist nichts passiert. Und ich habe gar nicht mehr gemerkt, dass ich so einen Spruch da hinten habe. Da komme ich mal zu meinem Auto. Irgendwo bin ich im Park, habe das Auto abgestellt gehabt, komme ich zum Auto, da steht ein Zettel, bitte rufen Sie uns an. Und ich rufe an, da habe ich zuerst gedacht, vielleicht hat er irgendwo mich angefahren, irgendwas passiert, was komisches. Nein, sagt er, wissen Sie, wir wollen Ihnen die Wahrheit sagen, was da passiert ist. Wir wollen Ihnen danken, sagt er. Dann sage ich, wofür? Ich habe nichts für Sie getan. Dann sagt er doch, wir sind Christen. Und wir haben so gezankt und gestritten, wir wollen uns scheiden lassen. Und jetzt wollten wir miteinander auch hier im Park ausmachen, wer was kriegt, wie wir... Früher war Scheidung noch ein bisschen anders, da wurden noch schmutzige Wäsche gewaschen und so weiter. Wir das alles so regeln, wir streiten uns und dann lesen wir an ihrem Auto das Schild, wenn ihr euch zankt und streitet, seht zu, dass ihr euch nicht auffrisst. Das war für uns das Reden Gottes. Und dann war ich so froh, ich konnte das Schild wieder wegtun. Versteht? Wenn ihr euch zankt und streitet, seht zu, dass ihr euch nicht auffrisst. Und das waren Leute, versteht, Christen. Und manchmal musst du für Christen Zeugnis sein, nicht nur für die Ungläubigen, gerade du brauchst Jesus. Ja, es ist so wichtig, dass wir Frieden haben. Und vielfach verursacht Unfriede Krankheiten, Geschwüre, Krebsgeschwüre, Tumore. Unfriede macht einen krank. Selbst die Tiere, wenn Tiere in einer Umgebung von hässlichen Leuten, ich sage hässlichen Leute, zänkische Leute und friedliche Leute, wenn sie in dieser Umgebung leben, die kriegen genau die gleichen Krankheiten wie die Menschen. Kannst ja beobachten. Ich habe schon beobachtet. Ich beobachte die Leute. Ja, Leute, die stolz und eingebildet sind, die reitet der Teufel. Die haben keinen Frieden. Die werden von dunklen Mächten getrieben. In der Bibel heißt es, der Friede wird von der Erde genommen in der Endzeit und wir sind jetzt mittendrin in einer friedlosen Gesellschaft. Frag noch die Leute auf der Straße, habt ihr Frieden miteinander? Also den mag ich nicht und den mag ich nicht. Und dann wirst du sehen, wie viele Leute sie nicht mögen. Und dann fragst, mögen sie sich selbst? Die mögen sich selbst auch nicht. Mögen sie Gott auch nicht, verstehst du? Unfrieden. Solche friedlose Menschen, ja, die versuchen dann die Welt zu regieren. Die Politiker, die sind auch im Streit miteinander. Die Grünen mit den Roten, die Roten mit den Blauen. Und dann zanken sich. Und du musst nur manchmal so im Fernsehen zugucken, wie die diskutieren. Die streiten sich. Und das macht einen krank. Und Menschen, die sich streiten, die werden krank. Die Konflikte müssen gelöst werden. Die Skandale müssen aufgearbeitet werden. Und das betrifft alle Menschen miteinander. Vor allem auch Christen. Wir sollen wieder friedlich werden. Friedlich. Mein Thema ist hier immer wieder der Friede. Man kann viel reden und viel sagen, und doch das Herz spricht nicht mit. Ich bin nicht dabei. Denn Friede kommt aus dem Herzen. Denn was das Herz voll ist, das kommt dann zum Mund raus. Der innere Friede macht den Menschen aus. Das ist, was den Menschen prägt. Nicht nur, dass du schläfst die ganze Zeit. Du kannst nachts im Schlafen noch viel schlimmer unruhig sein. Da hetzt der Teufel, da hast du Horrorvisionen, da wirst du gejagt und getrieben. Viele Menschen sind innerlich einsam und leer. Auch das ist ein Zeichen des Unfriedens. Man kann kann alles haben, den Traummann, die Traumfrau und so weiter, wie die Samariterin dort am Jakobsbrunnen. 5 Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, ist auch nicht dein Mann. Und so viele Menschen sind ungeliebt, unverstanden, sie haben keinen Frieden, sie haben gute Noten und so weiter, aber sie sind haben keinen Frieden, sie sind erfolgreich, sie sind beliebt, aber sie haben keinen Frieden. Du kennst bestimmt Menschen, die keinen Frieden haben. Ihr Herz ist leer. Und wes das Herz voll ist, das ist es, was den Menschen glücklich macht. Viele Menschen sind verzweifelt, haben Kummer, leben unter Depressionen. Man fragt sich, warum ist die Depression da? Sind alles unerfüllte Wünsche, unerfüllte Träume? Machst du Entscheidungen? Und die Entscheidungen fressen dich auf. Hätte ich mich bloß nicht für den oder die entschieden. Ich will nur einen Fall aus meiner Seele aufgreifen. Ich rede mit einer Frau, die ist jetzt noch in Stuttgart gewesen. Da rede ich mit dieser Frau, die kommt zu mir und sagt, Pastor, machen Sie Seelsorge? Ich habe gesagt, ja, ich mache Seelsorge. Und die redet, dann sagt sie, vor 8 Jahren habe ich abgetrieben. Und irgendwie komme ich nicht mehr mit meinem Leben zurecht. 8 Jahre später, jetzt also nach der Abtreibung, habe ich Schuldgefühle. Ich komme mir wie eine Mörderin vor. Vor 8 Jahren habe ich abgetrieben. Und sie sagt, ich möchte an Gott glauben. Aber wissen Sie, ich kann an Gott nicht glauben. Gott liebt keine Mörder. Aber ich will beim Verstand bleiben. Ich werde fast wahnsinnig. Und ich habe alles unternommen. In diesen 8 Jahren, ich bin von einer Wochenendparty bis zur nächsten Wochenendparty gelaufen und gerast. Ich habe nur Action, Action, Action gemacht, um das alles zu verdrängen. Aber jetzt kann ich nicht mehr verdrängen, ich komme nicht mehr weiter. Können Sie mir helfen? Sie war innerlich aufgewühlt und sie hat sich scheiden lassen inzwischen in diesen 8 Jahren und dann nochmals geheiratet, aber sie war nicht glücklich. Sie sagte, ich kann den Mann nicht lieben, weil immer wieder steht was dazwischen. Du bist eine Mörderin. Du bist eine Mörderin. Und dann sagt sie, bin verheiratet und ich dachte, ich könnte in der neuen Ehe das Vakuum ausfüllen, aber es geht nicht. Und dann habe ich Jesus gefunden und jetzt wird es noch schlimmer alles, seitdem ich Jesus gefunden habe. Ich komme mir als eine Mörderin vor. Und ja, ich habe gesagt, Jesus vergibt alle Sünden. Auch wenn Sie eine Mörderin sind, Jesus vergibt Ihre Sünden. Und ja, aber ich möchte Frieden haben. Wie kriege ich den Frieden her? Ja, ich möchte seine Liebe erleben. Ich will ja wertvoll sein in den Augen Gottes, aber nicht eine Mörderin. Immer wieder, ich höre die Stimme, ich bin eine Mörderin. Und dann habe ich gesagt, Frau, Sie brauchen Heilung, innere Heilung, inneren Frieden von Ihren inneren Verletzungen. Sie hat dann erzählt, dass sie Drogen genommen hat und sie wollte ein Leben, einfach alles verdrängen. Und das hat nicht geklappt, es hat nicht funktioniert. Und irgendwie, obwohl keiner hat der Frau angesehen, dass sie abgetrieben hätte und dass sie eine Mörderin wäre. Weißt du, sie war eine adrette, feine Frau, gut gekleidet, sogar im Geschäft sehr aktiv und anerkannt. Aber ihr Innenleben hat keinen Frieden gehabt. Ihr innerer Archiv hat immer gesagt, du bist eine Mörderin, du hast ein Kind abgetrieben. Sie war innerlich fix und fertig. Und dann beten wir miteinander. Und einfach habe ich gesagt, lieber Gott, schneid sie von diesen negativen Gedanken ab. Erlöse sie von dem Übel. Und wir haben das Vater Unser gesprochen. Und dann wir haben so viel gebetet. Das ging nicht nur mit einem Gebet, das wurde nicht abgetan. Wir haben länger gebetet. Sie musste wiederkommen. Sie hat immer wieder keinen Frieden gehabt, obwohl wir den Heiligen Geist, für den Heiligen Geist gebeten haben. Ich dachte, wenn der Heilige Geist in ihr Leben hineinkommt, dass sie dann Frieden bekommt. Aber sie hat den Heiligen Geist empfangen, sie hat in Sprachen gebetet sogar und immer noch keinen Frieden gehabt. In meiner Bibel heißt es ja, wenn der Heilige Geist kommt, wir werden Frieden empfangen. Aber man kriegt nicht Frieden nur automatisch, man muss etwas für seinen Frieden tun. Um innerlich gesund zu werden, muss man Gott vertrauen, die Ängste Gott abgeben, die Lasten Gott abgeben. Also geben Sie Gott diese ganzen Lasten ab und erlauben Sie Jesus, dass Jesus Sie heilt. Erlauben Sie Jesus, dass er sie heilt. Und ja, und dann hat sie gesagt, ja, Jesus, ich erlaube dir, dass du mich heilst, dass du mir vergibst und so weiter. Und gib mir eine Bestätigung, dass meine Sünden mir vergeben sind. Und wir brauchen diese Bestätigung Gottes, dass uns die Sünden vergeben sind, dass wir Frieden haben, dass wir von der Schuld befreit sind. Und vor allem von diesen seelischen Qualen. Gott muss uns befreien. Wir brauchen den inneren Frieden vom Herrn. Da kann der Pastor reden und quatschen, so viel er will. Die seelischen Qualen kann nur der Herr Jesus wegnehmen. Und dann schlag die Bibel auf und dann sage ich, Frau, ich habe ein Bibelwort für dich. Gott gedenkt nicht an die Sünden unserer Jugend. Sie war noch nicht alt, weil sie war noch ein junges Mädchen, als sie das Kind bekommen haben und dann abgetrieben haben. Ja, ich war noch sehr jung. Ich wollte noch das Leben genießen. Und dann habe ich gesagt, sehen Sie, hier in der Bibel steht schwarz auf weiß, Gott denkt nicht an unsere Sünden, an die Sünden der Jugend. Und wir machen in der Jugend, ihr lieben Leute, so viel Dummheiten. Da verlieben uns, lösen wir uns wieder die Liebschaften auf. Verstehst du? Und ja, da machen wir Versprechungen, die halten wir nicht. Die Sünden der Jugend, die sind die schlimmsten Sünden, denn das ist das Fundament, darauf baut sich unser Leben auf. Gott denkt nicht mehr an die Sünden deiner Jugend. Ich sagte, ist das wirklich wahr? Hier steht es in der Bibel. Also das muss wahr sein, wenn es in der Bibel drin steht, ist Gottes Wort. In der Jugend, da werden die Weichen falsch gestellt. In der Jugend, da treffen wir falsche Entscheidungen. In der Jugend schlagen wir die falsche Richtung ein. Da kannst du so viel beten, was du willst, wenn Gott uns nicht das löscht in unserem Leben. Herr, gedenke nicht an die Sünden meiner Jugend. An die ganzen Dummheiten, die ich in der Jugend gemacht habe. korrigiere diesen Kurs, den ich eingeschlagen habe. Und Gott ruft uns zur Umkehr. In Sacharja Kapitel 1, Vers 3, Gott sagt, kehrt um zu mir, und ich werde mit euch den Weg weitergehen. Sacharja 1, Vers 3, zu Gott umkehren. Herr, gedenke nicht der Sünden meiner Jugend. Da ist, wo man Frieden macht. Wir müssen noch so weit zurückgehen. Wenn ich für innere Heilung bete, da bete ich meistens so, ich sage, Herr Jesus, nimm jetzt die Schwester, nimm den Bruder jetzt an die Hand, und wir wollen zusammen mit dir jetzt bis zur Stunde der Empfängnis zurückgehen. Wir wollen da, wo er Enttäuschung war, wo er im Versagen war, ganz besonders für die Jugend, vergib die Sünden unserer Väter, unserer Eltern. Verstehst? Guck mal, zu viele sind kaputt. Da sagt der Vater vielleicht zu dem Jungen, aus dir wird nichts und aus dir wird auch nichts. Weil das ist ein Fluch. Ja, oder die Mutter sagt irgendwas Negatives über dich als Kind und das geht dir an die Substanz. Und da braucht man Frieden, Vergebung. Und dann gehen wir mit dem Heiland Situation für Situation durch und wir sprechen einfach, Herr Jesus, heile. Heile bis zur Stunde der Empfängnis. Vielleicht ist der ein oder andere vergewaltigt worden. Auch das ist ein Fall. Du kannst dich nicht annehmen. Du bist also mit Gewalt in diese Welt gepresst worden. Du wolltest vielleicht gar nicht, solltest gar nicht kommen. Aber deine Mutter ist vergewaltigt worden. So viele Menschen werden damit nicht klar. Da wird die Mutter nicht klar. Und da wird auch der Junge oder das Mädel nicht klar. Es reicht nicht aus, die Fehler, die Irrtümer und die Schuld zu sehen und zu erkennen. Und ja, ich vergesse das alles. Du kannst nicht Gras drüber wachsen lassen. Das bringt keinen Frieden. Also in einem Teppich kehren. Was glaubst du, was? Da kommen Läuse und Flöhe und was weiß ich, was für Ungeziefer. Die Vergangenheit muss aufgearbeitet werden. Unsere Sünden werden uns wiederfinden. Wie bei der Frau nach 8 Jahren. 8 Jahre war sie happy, erfolgreich und so weiter. 8 Jahre nach der Abtreibung. Nur Jesus kann unser Leben neu gestalten. Einfach ist jemand in Christus, da ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen. Sie ist jetzt alles neu geworden. Und ihr habt Frieden. Ich habe Frieden. Ja, Gott gibt uns wieder diese richtige Norm. Wir sind versöhnt mit Gott. Er wird unser Tacho, früher konnte man sein Tacho zurückdrehen. Und ich habe meinen Tacho auch mal zurückgedreht. Einen schönen BMW gehabt. Und fahre mit diesem BMW und drehe den Tacho zurück. Da kommt doch einer und sagt, wie alt ist Ihr Auto? Verstehst? Ich habe gesagt, der hat nur so und so viele Kilometer. Zeig auf dem Tacho. Da sagt er, nee, Ihr Tacho stimmt nicht mehr. Ihr Tacho stimmt nicht. Das Auto muss viel mehr Kilometer haben. Ich habe sehr weit runtergedreht. Weißt du, du kannst mogeln. Du kannst an deinem Auto mogeln, aber du kannst nicht an deinem Leben mogeln. Mach dein Leben wieder perfekt, vollkommen. Der Herr Jesus bringt wieder uns in einen guten Zustand. Und dann, wenn ich die Leute mich dann gefragt haben, wie alt ist ihr Auto, wie viele Kilometer, dann habe ich die Wahrheit gesagt, so und so viel. Und ich habe sogar meine Kilometerzähler überklebt, damit ich selber mich nicht irritiere. Mein Auto ist ein Neuwagen, verstehst du, mit 10.000 Kilometern. Das kann ja gar nicht sein. Bring alles in Balance, was dich aus dem Gleichgewicht bringt. Die Beziehung, die dich stört. Der Heilige Geist ist der Hoflieferant Gottes, der bringt uns das, was wir brauchen in unserem Leben, Frieden. Meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt ihn gibt. Und das geschieht nur durch den Heiligen Geist. Plötzlich liest du eine Bibelstelle, ja, ich gedenke nicht mehr der Sünden deiner Jugend. Wie froh war diese Dame, und die kam, solange ich in Stuttgart war, kam sie in meine Gemeinde. Sie war glücklich, sie hat Frieden gefunden. Ich denke nicht mehr, was da falsch gelaufen ist. Gott denkt nicht mehr. Gott wirft unsere Sünde weit hinter sich zurück. Achte auf die Wegweiser. Achte auf die Signale. Weißt du, wenn es plötzlich was hochkommt? Nach 8 Jahren. Und oft kommt das nicht gleich sofort hoch. Vielleicht nach 10 Jahren. Vielleicht nach 20 Jahren. Und weißt du, Gott muss das Problem lösen. Gott muss Frieden machen. Ich denke nur an die Geschichte Esau und Jakob. Diese zwei Zwillinge, die haben so einen Knatsch miteinander gehabt. Der eine belügt den anderen, betrügt, luchst ihm die Erstgeburt ab und muss fliehen. Und nach 21 Jahren kommt der Jakob wieder nach Hause und dann hört er, Esau kommt mir mit 400 Speeren entgegen. Der wird mich lynchen, der wird mich abschlachten. Der kriegt Angst. Und weißt, was macht jetzt der gute Jakob in seiner Angst? lässt die Familie, löst sich von der Familie, von den Familien und fängt an, mit Gott zu ringen, mit Gott zu beten. Lieber Gott, der schlachtet mich ab. Guck mal, da kommt er entgegen. Der ringt mit Gott. Und dann begegnet Gott ihm und berührt ihn. Und als Gott ihn berührte, konnte er den Esau begegnen, konnte sich dem Esau stellen und sagen, Brüderchen, oh, Gott ist mir begegnet. Und der Esau hat gesehen, der humpelt, mit dem stimmt was nicht mehr. Der hat eine Erfahrung gemacht, einen Schlaganfall gehabt wahrscheinlich, oder was weiß ich, was es war. Vollkommen egal, was es gewesen ist. Auf jeden Fall, der hat gemerkt, mit dem Jakob ist was passiert. Der ist nicht mehr der alte Jakob. Und er war nicht mehr der alte Jakob. Als der Esau dann nachher sagt, komm, kannst du mit mir mitgehen? Sagte, nein, ich kann gar nicht mehr so schnell laufen. Wegen kleinen Kindern, wegen kleinen Schäfchen da und so weiter. Der ist verwandelt worden. Und die fallen, so steht es in der Bibel, um den Hals, die küssen sich einander und sagen, und wie konnten wir so lange getrennt sein? Nach 20, 21 Jahren Frieden gemacht. Aber zuerst muss Gott mit uns Frieden machen, bevor wir Frieden machen können. Der Friede Gottes ist zuerst mal in unserem Leben wichtig. Meinen Frieden gebe ich, nicht wie die Welt ihn gibt. Achte auf die Wegweiser Gottes. Du kriegst Angst, wirst unruhig. Und die Leute haben, die Familie hat gemerkt, mit unserem Vati stimmt was nicht. Der ist nervös, hat Schweißhände, womöglich auch noch Schweißfüße. Verstehst du? Der ist so nervös, der ist so hektisch. Und dann irgendwie, er muss mit Gott klarkommen. Und wenn wir mit Gott klarkommen, kommen wir auch mit unserer Umgebung klar. Und Menschen, die mit Gott nicht klarkommen, kommen auch mit ihrer Umgebung nicht klar. Kannst schlucken, was du willst, kannst machen, was du willst, es wird nicht funktionieren. Zuerst müssen wir mit Gott klarkommen. Jesus redet zu uns manchmal leise und innerlich, nicht aufdringlich. Er mahnt uns, du bist eine Mörderin. Das hat niemand gehört. Aber ihr Herz hat es gehört, ihr Gewissen hat es gehört. Du hast abgetrieben. Du wirst getadelt, sanft und liebevoll vom Heiland. Er zeigt dir, da stimmt was nicht. Er will dir helfen, er will dir begegnen. Und Gott führt uns über diese Unruhe zum Frieden. Und er hat einen großartigen Plan. Und dann kommst du zufällig beim Herrn Matthäus in der Gemeinde. Die anderen glauben nicht an die innere Heilung. So viele Gemeinden glauben nicht an innere Heilung. Da wird kaum was gepredigt, da wird kaum was gesagt über die innere Heilung. Aber wie gesagt, und da kommen die Leute zu mir und es sind zeitlang sogar massenweise gekommen. Ich denke nur an die großen Kirche hier, die sind gekommen, also da habe ich Tag und Nacht bald arbeiten können. Und die Mitarbeiter ebenfalls, dass sie sich um die Menschen sich gekümmert haben, die Frieden suchen. Und heute ist die Situation noch viel schlimmer. Was bekomme ich an Post? Wo Menschen unruhig sind, unglücklich sind. Aber Gott will uns nicht vergewaltigen. Er arbeitet leise und inniglich. Leise und inniglich. Gott nimmt Rücksicht auf dich. Jetzt ist es soweit. Jetzt könntest du es verkraften. Verstehst du? Jetzt bist du in der Lage, das anzunehmen. Jakob war erst nach 21 Jahren in der Lage, zu akzeptieren, seinem Bruder zu begegnen. Vielfach sind viele Menschen nach 10, 20 Jahren noch nicht in der Lage. Aber Gott will uns fähig machen, dass wir in der Lage kommen, dass wir nicht mehr verdrängen, dass wir auf das Reden Gottes eingehen und uns von Herrn überführen lassen. Höre gut zu in den Predigten, hier auch auf meiner Homepage-Seite. Gott will dir Impulse geben. Höre auf das, was der Geist Gottes sagt. Mal so, mal so, mal so. Und zu jedem spricht er ganz individuell und persönlich. Und in Johannes 10, Vers 27 sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie kennen mich. Und plötzlich spürst du, Gott spricht mit mir. Gott redet mit mir. Ungläubige hören das nicht, aber du hörst es, wenn du noch nicht abgestumpft bist und wenn du noch nicht so frigide bist. Weißt du, du hörst und dann hörst du auch auf, die Schuld auf die anderen zu schieben. Du sagst, Herr, ich muss von mir aus Frieden stiften. Sammelt feurige Kohlen auf ihr Haupt. Und dann, wie mein Vater sagt, ist auf den Mann zugegangen. Zugegangen. Du musst auf Leute manchmal zugehen. Die kommen nicht von selber. Du musst überwinden. Und wer da überwindet, das ist ein Akt der Überwindung. Dass ich nicht nur alles Gott überlasse. Nein, ich muss überwinden und sagen, ich greife ein. Eine Geschäftsfrau in Heilbronn, die fiel vom Pferd, hat sich ein Bein gebrochen, reiche Frau. Die Firma hat hier sogar auch in Berlin Geschäfte. Und Gott wollte zu dieser Frau reden. Die war in der Gemeinde, kam ab und zu mal zum Gottesdienst. Aber immer nur gelegentlich. Und das wusste die Dame. Sie müsste mehr Gott suchen, mehr nach dem Herrn fragen. Und dann fällt sie, wie gesagt, vom Pferd. Und das reicht nicht. Jetzt humpelt sie und während ihrer Humpelei bricht sie sich noch das andere Bein. Jetzt hat sie zwei Beine gebrochen. Liegt also im Rollstuhl, wird hin und her geschoben. Und ich besuche die Schwester. Und dann fängt sie an zu schluchzen und zu weinen. Und sagt, Pastor, Gott hat hart zu mir geredet. Also zwei Knochenbrüche. Aber jetzt habe ich genug Zeit, die Bibel zu lesen und zu beten. Jetzt habe ich genug Zeit, die Bibel zu lesen. Weißt du, sie hat zu Gott zurückgefunden. Sie hat Gott verdrängt. Ihr Pferde, ihr Luxus, ihr Leben, verstehst du? Und jetzt sitzt sie im Rollstuhl, bis ihre Beine heilen da, monatelang. Sie ist außer Gefecht. Und dann kommt sie nach einigen Monaten zum Gottesdienst und sagt, darf ich Zeugnis geben? Und dann erzählt sie in der Gemeinde und sagt, ich habe Gott so nebenbei geliebt. Gott war für mich nicht das Wichtigste. Ich war Kind Gottes und die ganze Familie waren ja sogar bei den christlichen Geschäftsleuten und dergleichen. Aber ja, ich war nicht so brennend, wie ich sein sollte. Und Gott hat zu mir geredet, beide Beine gebrochen. Das muss passieren, das muss ich erleben, damit ich wieder Gott finde. Die Frage ist, was musst du alles noch erleben, damit du Gott findest? Ja? Und dann sagt sie, Geschwister, ich möchte hier Buße tun. Gottes möchte soll jetzt Nummer eins in meinem Leben sein. Ja, da gab es Zeugnis in der Gemeinde. Und sogar mit Tränen. Und sagt, seitdem ich jetzt mich entschieden habe, ganz für den Herrn zu sein, fühle mich auch jetzt besser. Ich reite immer noch, ich liebe immer noch meine Pferde. Aber jetzt ist Jesus wichtiger als die Pferde. Suche den Frieden und jage ihm nach. Psalm 34, Vers 15. Friede ist kein Besitz, es muss gesucht werden, es muss erkämpft werden, es muss ja gerungen werden. Und manchmal erlaubt Gott, dass wir beide Beine brechen. So etwas habe ich eigentlich ganz selten erlebt, dass Gott so massiv redet. Aber Gott hat die Leute lieb gehabt, die ganze Familie lieb gehabt. Und du musst anfangen, auf Friedenssuche zu gehen. Nur ganz schnell ein paar Gedanken. Bewahre deine Zunge vor dem Bösen. Also rede nichts Böses, dann wirst du Frieden haben. Wir sollen Friedensstifter sein, und zwar mit unseren Worten. Hier, bewahre deine Zunge vor dem Bösen und deine Lippen vor falscher Rede. Wende dich vom Bösen ab und tue das Gute. Psalm 34, Vers 14. Ja, hab keine Gemeinschaft mit toten Werken, mit Sünde, mit frommen Sprüchen und so weiter. Die Gottlosen haben keinen Frieden. Und der erste große Gottlose, das ist der Teufel selbst, der hat keinen Frieden und er gibt den Menschen auch keinen Frieden. Hab mit dem Teufel nichts zu schaffen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns Frieden gegeben hast und dass wir Frieden haben dürfen, dass wir nicht im Krieg und im Clinch mit irgendjemandem sein müssen. Du hast uns Frieden geschenkt. Und Herr Jesus, du redest auch jetzt so all meinen Freunden, die jetzt die Predigt auch im Internet hören, dass sie, Herr, sich einfach dir zuwenden. Du bist der Friedenshort. Du bist der Friedenspol. Wenn wir dich haben, Herr, dann haben wir Frieden. Zuerst mal mit dem Vater, mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist und ganz besonders noch mit uns selbst und auch mit unseren Nächsten. Ich segne alle, die dein Wort jetzt gehört haben. In Jesu Namen. Amen.